Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Unbekannte aus dem Dunstkreis von Franz Liszt genannt. Cora Irsen, ein paar Zeilen über das Wunderkind Marie-Jeanne.
Genau, denn bei Marie begann alles schon ganz früh. Noch bevor die kleine Marie das erste Mal Musik hört, ist sie meistens in der Natur zu finden. Schon als ganz junges Kind sitzt sie auf der sonnenbeschienenen Lichtung im Wald, lauscht dem hellen Zwitschern der Vögel und probiert dabei, die Vogelstimmen nachzusingen. Ebenso bereitet ihr das Rauschen der Blätter im Wind ein solches Vergnügen, dass sie vor Entzücken lacht. Im Sommer 1852 reist ein fahrendes Volk von Sinti- und Roma-Familien nach Steinselz, wo sie herkommt, und musiziert mehrere Tage dort im Ort. Als die 6-jährige Marie diese Musik entdeckt, ist sie sofort gefesselt, so dass sie die nächsten Tage ganz in der Gesellschaft der Musikanten verbringt. Am ersten Abend kommt Marie nach Hause und bettelt ihre Eltern ohne Unterlass an, ihr solche Musik zu besorgen. Und eine Woche später droht sie ihnen sogar damit, diesen Familien zu folgen, weil sie es ohne ihre Musik nicht mehr aushält. Marie erklärt ihren Eltern ohne Zögern, dass sie ohne Musik nicht mehr leben wolle und bleibt so hartnäckig, bis der Vater keine andere Möglichkeit sieht, als ihr den Wunsch zu erfüllen. Aber wie kommt man in diesem kleinen Dorf an ein funktionierendes Klavier? Als Maries Vater hört, dass in Straßburg ein Klavier zum Verkauf angeboten wird, setzt er sich in die Kutsche, um diesen lang ersehnten Schatz endlich zu holen. Sie, die Marie, hält jedoch die Rückkehr des Vaters vor Ungeduld kaum aus. Und als das Klavier endlich im Hause Trautmann steht, hüpft und jubelt sie vor Freude. Plötzlich aber fängt sie zu weinen an, denn sie dachte, mit der Ankunft des Klavieres würde auch gleich die erste Klavierstunde beginnen.
Also man sieht, da ist wahnsinnig viel Herzblut bei dieser jungen, bei diesem jungen Mädchen schon da.
Absolut, ja.
Und ich sehe vor allen Dingen bei Cora Irsen immer ein Wahnsinnsflackern in den Augen. Und ich freue mich immer so, weil sie sich so freut über Marie-Jeanne. Wie sind Sie eigentlich drauf gekommen auf Marie-Jeanne? Wann haben Sie sie entdeckt?
Ja, das ist doch jetzt mittlerweile schon 10 Jahre her. Und ich muss sagen, es war wirklich eine Schicksalsbegegnung, weil ein Freund mir ganz zufällig ihre Klaviersonate mitgebracht hat und da war ich sofort verliebt und musste mehr über sie rausfinden und habe dann die nächsten Jahre immer mehr Klavierwerke aus dem Archiv ausgegraben und immer mehr gelesen über sie, ihre Tagebucheinträge, ihre Briefwechsel und wurde also immer mehr von diesem Feuer angezündet.
Ja, es ist wirklich verblüffend. Also wir haben quasi vor 10 oder 9 Jahren zum ersten Mal miteinander zu tun gehabt.
Genau.
Und da habe ich wirklich zum allerersten Mal über Marie-Jeanne gehört und mittlerweile doch eine ganze Menge gelernt. Das ist wirklich ein wahnsinnig spannendes Leben, dass so ein Mädchen auf einem Dorf so dieser Musik verfallen ist, quasi auch durch Sinti- und Roma-Musik, dass sie so ein Feuer in sich fühlt. Also das ist schon das Faszinierende, oder? Also das hat sie wirklich auch mit in ihr Erwachsenenleben reingetragen, in ihre Musik mit reingetragen. Erzählen Sie uns ein bisschen, was da dran das Besondere ist, wie sie komponiert hat. Denn sie hat ja später nicht nur pianistisch gearbeitet, sie hat auch komponiert.
Ja, also sie war immer schon ein sehr intellektueller Geist, ein sehr wissensbegieriger Geist und ist dieser Linie auch wirklich immer treu geblieben und hat sehr, sehr viele Orchesterwerke auch geschrieben, bis hin zu einer Oper. Und also insgesamt über 80 Werke sind doch veröffentlicht. Und das ist einfach unfassbar für diese Zeit, für eine Frau so einen Erfolg zu haben.
Wir springen gerade so ein bisschen in ihrem Leben hin und her. Wir wollen vielleicht doch nochmal da ansetzen, wo sie das Klavier bekommen hat von ihren Eltern und angefangen hat, einfach ihre Klavierstudien zu betreiben. Wie ging das dann weiter eigentlich? Also von diesen kleinen Anfängen noch im Dorf.
Ja, sie musste dann ziemlich schnell nach einem Jahr des Dorfklavierlehrers, ist sie dann zum nächsten großen Klavierlehrer nach Stuttgart gekommen und ist dann ziemlich schnell als 10-Jährige ans Pariser Konservatorium genommen worden und hat dort dann auch einen Wettbewerb gewonnen. Und so ging wirklich, bis sie 20 war, die Karriere einfach ganz steil bergauf. Erst als Wunderkind und später wirklich als große anerkannte Pianistin.
Mhm. Wollen wir ein paar Namen dazu sagen? Denn es waren nicht irgendwelche Lehrer oder Beeinflusser quasi musikalischer.
Ja, also ein großer war natürlich Henry Hertz, Da war sie noch sehr jung, der hat sie sehr, sehr gefördert. Er hat ihr auch einen Flügel als Preis quasi geschenkt, den sie wirklich auch immer mit sich herumgereist hat, rumgetragen hat.
Die Geschichte möchte ich ganz gerne nochmal aufgreifen, denn das ist wirklich spannend. Da ist sie gerade erst ans Pariser Konservatorium gekommen, glaube ich, als Jungstudentin.
Genau.
Wie alt war sie da?
Ja, da war sie so 14.
Also tatsächlich noch Jungstudentin. Und die war kaum ein paar Monate da und hat da schon...
Genau, als eine der jüngsten Studentinnen hat sie dort den Klavierwettbewerb gewonnen. Und ihr Lehrer Henry Herz war einfach so begeistert, dass er ihr einen
Flügel
geschenkt hat. Als Belohnung, als Dankeschön.
Und damit ist sie mit rumgereist quasi.
Genau, genau.
Wollen wir möglicherweise gleich mal einfach was von Marie-Jaëlle hören? Weil ich finde einfach, wir haben die 4 CDs... hier liegen, wir haben den Flügel dort offen stehen, ja, und wir haben eine Pianistin da sitzen, die brennt quasi.
Genau.
Und während sich Cora Irsen platziert, würde ich ganz gerne noch Herrn Kamprad ganz kurz zu der Edition ein bisschen befragen. So eine Edition, das ist ja schon eine spezielle Herausforderung. Das ist ja eben nicht nur eine CD, auf die man Wert legt, sondern Edition ist ja schon was Größeres.
Wenn wir von einem so doch verborgenen Schatz reden, wie es die Musik von Marie-Jaëlle ist, und wenn man dann das Glück hat als Verleger und Musikproduzent, dass dann eine Interpretin an einen herantritt und dieses Projekt vorstellt, und Sie spüren das ja hier selbst, dass Cora Irsen das nicht nur vorstellt, sondern das ein Stück weit eben auch lebt, dann ist eigentlich ganz schnell klar, dass man diese Idee gerne aufgreift und daraus dann wirklich ein größeres Projekt zaubert. Es ist uns glücklicherweise gelungen, in Kooperation mit dem Westdeutschen Rundfunk dort das gesamte Klavierwerk einzuspielen und herauszugeben. Und es ist wirklich so, wir reden jetzt über Musik und es wäre schön, wenn wir einfach aus der ersten CD einen kleinen Auszug live hören.
Thank you.
Ja, Cora Elsen, vielen Dank schon mal für diesen ersten Eindruck. Ich finde das immer wahnsinnig spannend, auch mal eine Frau wirklich in dieser Zeit komponieren zu hören. Das ist ja wirklich was ganz Besonderes, war ja wirklich eine Männerdomäne damals. Und möglicherweise erklärt sich auch darüber, warum sie quasi so lange so unbekannt war, oder?
Also zu Lebzeiten war sie ja als Pianistin zumindest sehr bekannt und auch als Komponistin von einigen Herren auch geschätzt, so wie von Brahms oder Franz Liszt, Saint-Saëns, genau. Aber sie war halt eine Frau und das hat sich ja heute auch noch nicht so groß geändert. Es ist den Männern einfach unheimlich, wenn Frauen Erfolg haben, wenn Frauen ähnliche Attribute besitzen wie Männer, wenn Frauen komponieren. Das war damals ja ganz verpönt, das war unheimlich, wenn eine Frau komponierte. Da hatten Männer Angst, geht nicht. Und ich denke, das ist einfach der Grund, warum sie so lange unbekannt war und auch heute noch nicht so bekannt ist.
Aber Sie haben es tatsächlich gerade angesprochen, also so mit 20 war sie im Grunde eine feste Größe als Pianistin, wirklich ja weltweit,
ja,
kann man schon
ja,
so sagen, oder?
Ja.
Und ging dann eben weiter zur Komposition. Wie kam dieser Weg? War der ganz natürlich? Musste das so sein? Was ist sie für eine Persönlichkeit gewesen?
Also sie selber schreibt, dass sie immer schon Musik im Kopf hatte und immer schon diese Musik auch aufschreiben wollte. Aber sie hat mit 20 geheiratet, war dann viel unterwegs auf Konzertreisen und ihr Mann war immer dabei. Und so hatte sie natürlich nicht die Gelegenheit, Ruhe zu finden und sich zurückzuziehen und wirklich ihre Gedanken zu notieren. Und das hat wirklich erst angefangen, als sie 24 war. Da hat sie dann auch mal ausgesetzt, die Konzerttourneen ein Jahr, hat Kompositionsunterricht bei Camille Saint-Saëns genommen und hat einfach angefangen zu schreiben, zu komponieren und hat also immer wieder diese Konzertpausen eingelegt, um Zeit zu finden, ihren kreativen Gedanken freien Lauf zu lassen.
Klingt interessant, sie war da schon 24. Es ist natürlich wirklich trotzdem noch ein sehr, sehr junges Alter und wir wollen vielleicht noch dazu sagen, dass sie ja nicht mit irgendeinem Mann verheiratet war, sondern sie war mit Alfred Jael verheiratet, der ja seinerseits auch ein sehr, sehr bekannter Pianist war, der bewundert wurde sogar von...
Ja, von Franz Liszt. Und also seine Triller wurden bewundert von dem großen, virtuosen Franz Liszt. Und
gibt's diese schöne Anekdote, dass Franz Liszt zu Marie Jael sagt, könnten Sie diese Triller spielen? Ich auch nicht.
Und allerdings muss man sagen, dass in den Kritiken Marie Jael ganz oft besser wegkam als ihr Ehemann. Und das ließ natürlich ihren Ehemann auch eifersüchtig werden. Männer sind generell oder waren zumindest früher generell eifersüchtig, wenn die Frauen umschwärmt waren. Und das war nun auch in dieser Ehe so. Und es wurde einfach immer problematischer in dieser Ehe. Sie liebten sich, sie haben zusammen konzertiert, aber natürlich die Eifersucht, beide waren Pianisten, wurde immer größer.
Also es gab schon tatsächlich auch nach außen hin Schwierigkeiten für sie als Frau, sich zu profilieren. Also sie hatte den Namen, aber... Ich glaube, da kommt dieser Satz ins Spiel, würde der Name eines Mannes auf ihren Werken stehen, würde die Musik von allen gespielt werden, hat ja Franz Liszt gesagt.
Ja,
ne?
Ja.
Ist tatsächlich so. Ja. Also das, kann man ihre Art von Musik irgendwie einschätzen? War sie vielleicht sogar eine Liszt-Epigonin?
Also ich sträube mich immer zu sagen, sie hat komponiert wie. Natürlich findet man Charakterzüge von Franz Liszt, zum Beispiel in ihrem zweiten Klavierkonzert, oder von Robert Schumann. Aber man findet auch Ideen von Richard Strauss, der in dieser Zeit einfach noch nicht viel komponiert hat. Und von Scriabin. Also sie war einfach eine ganz wunderbare Komponistin. Natürlich eigen.
Hatte einfach ihren eigenen, starken,
ja,
starken
ihren eigenen
Charakter.
Stil,
und ihren,
ja.
Genau. Wollen wir noch ein Stückchen lesen?
Ja, es ist so, dass sie sich natürlich auch Gedanken über die Liebe zwischen Mann und Frau gemacht hat. Die vielen Stunden, die Marie mit ihren Gedanken, ihren Kompositionen und den vielen Büchern verbringt, entfernen sie immer mehr von ihrem Mann. Sie fühlt sich zunehmend hin und her gerissen zwischen ihrer Rolle als Ehefrau, die mit zahlreichen Anforderungen und Erwartungen verbunden ist, und ihrer Rolle als Künstlerin. Seit längerer Zeit ist Marie unglücklich, ihre innere Zerrissenheit lähmt sie. Das Ehepaar verbindet weiterhin eine tiefe Liebe, aber Marie liebt ebenso den Gedanken, ihr Leben ausschließlich der Kunst zu widmen. Sie ist dann glücklich, wenn sie sich intensiv und eindringlich mit Musik befassen kann. Marie schreibt in ihr Tagebuch: In dem Maße, wie ich denke, mich dem Tag zu nähern, falle ich tiefer in die Nacht zurück. Aber diese Tage von Traurigkeit sind gut, da lernt man sich kennen. Man lernt, wie viel man wirklich wert ist. Wir steigen niemals tief genug, um zu sehen, wer wir sind. Und wir steigen niemals hoch genug, um zu sehen, was wir sein sollten. Die Frau, sei sie nun begabt oder nicht, dieser Frau nimmt der Mann fast alle Dinge weg, aus denen er seine Kraft schöpfen kann, um sich selbst zu produzieren. Er nimmt ihr irgendwie das Leben. Die Verbindungen zweier Wesen kann sicherlich schön sein, strahlend schön, wundervoll. Aber muss die Frau nun immer unterliegen und die Wahl zwischen den Flügeln des Körpers und denen der Seele treffen, die einen für die anderen opfern? Kann sie nicht vier Flügel behalten?
Ja, das ist natürlich wirklich schon ja, richtig philosophisch, was sie da geschrieben hat. Ist das auch der Punkt, wo Sie gesagt haben, ich muss noch tiefer eindringen, weil Sie sich ja wirklich so intensiv mit Marie Jaël beschäftigt haben? Das ist fast für Sie wie ein Familienmitglied geworden, haben Sie mir erzählt.
Ja, es ist so ein bisschen wie die Schwester, die ich nie hatte. Also ich habe mich sehr wohl gefühlt in ihren Tagebucheinträgen, in ihren Briefen. Es gibt zum Glück auch einige deutsche Briefe, also in Deutsch geschrieben, nicht nur auf Französisch geschrieben. Und das hat mich doch gleich sehr gefesselt. Auch diese Tiefgängigkeit in ihren Gedanken, diese Melancholie und auch diese Lebenszweifel, die sie doch immer wieder hatte, die haben mich sehr berührt.
Klaus-Jürgen Kamprad, ist das möglicherweise für Sie auch so der Punkt gewesen, weswegen Sie das Projekt mit angestoßen und mit rausgebracht haben, dass Sie gesagt haben, okay, Musik ist das eine. Sie sind ja wirklich auch mit Ihrem Verlag dafür bekannt, dass Sie sehr viel für die Region machen, auch Themen wählen, die abseits von Mainstream sind und wirklich einfach den Blickpunkt so auf die Region haben. Und da haben wir ja mit Cora Irsen aus Weimar dann tatsächlich auch jemanden gefunden. Ist das für Sie so, dass Sie gesagt haben, okay, die Musik ist toll, aber da ist auch wirklich Geschichte dahinter und eine Geschichte, eine Frauengeschichte dahinter, die es wert ist, irgendwie von mir verlegt zu werden?
Das ist sicherlich ein Aspekt, wenn wir daran denken, und wir haben diesen Aspekt ja dann auch, darüber werde ich dann noch vielleicht kurz was erzählen, genutzt. Marie Jaël strahlt ja sozusagen nach Weimar und kommt dann nach Weimar und wirkt in Weimar, und das ist natürlich eine schöne Koexistenz, die da entsteht und die uns natürlich auch die Möglichkeit gibt, dass wir an die authentischen Orte zurückkehren, da wo Marie Jaël wirklich gelebt hat, wo sie mit Liszt gewirkt hat, ich sage jetzt nicht gelebt hat, weil das sonst den falschen Zungenschlag bekommt, wo sie mit ihm ein halbes Jahr lang, glaube ich, doch sehr eng verbunden war. Zu dieser engen Verbindung können Sie dann das noch genauer erklären. Und wir können natürlich in unserer mitteldeutschen Kulturgeschichte, die wir und Musikgeschichte, die wir damit schreiben, können wir ein neues Blatt sozusagen aufschlagen und wieder aus einem ganz anderen Winkel schauen und uns immer wieder erstaunt sein, was uns dort begegnet. Und es strahlt ja letztendlich auch auf sie zurück. Also das, was Liszt in Weimar mit ihr bespricht, sicherlich auch künstlerisch bespricht, widerspiegelt sich in ihrem Werk und lässt uns heute letztendlich, wenn wir das dann produzieren und wieder zum musikalischen Leben erwecken, lässt uns einfach staunen, was in diesem Werk dann alles, aber auch für andere Facetten aufblitzen und die uns wieder auf ganz andere Wege führen.
Wenn er das so schön sagt, müssen wir im Grunde gleich wieder was hören, oder? Cora Irsen, noch ein zweites Stück.
Ja. Thank you.
Musik sendet verschlüsselte Botschaften, die nur das menschliche Herz entschlüsseln kann. Das steht gleich im Vorwort des Buches von Cora Irsen. Zeige ich mal hoch, so sieht's aus. Und ich habe jetzt gerade einfach auf die Tastatur geschaut und beobachtet, da geht's wirklich von ganz unten nach ganz oben,
Cora. Ja, das ist auch das, was mich so fasziniert hat immer in ihrer Musik. Und ich muss sagen, dieser Satz, den du gerade vorgelesen hast, das ist der Satz, der hat mein Herz erreicht und berührt. Das war einer der ersten Sätze von ihr, den ich gelesen habe. Und da war das Feuer einfach entfacht. Und das Besondere, finde ich, oder muss ich sagen als Pianistin, ist wirklich, dass sie die komplette Klaviatur mit einbezieht. Und jetzt hier haben wir es gesehen, im ersten Klavierkonzert, was ich gestern in Jena gespielt habe, benutzt sie wirklich komplett die ganze Klaviatur.
Das ist also auch physisch anstrengend einfach.
Ja.
Ne?
Ja.
Also das kann ich mir vorstellen. Und in dem Buch weiter hinten ist auch sind zwei sehr schöne Abbildungen von den Händen von Marie Jaël, die nämlich eben nicht nur als Pianistin und Komponistin gearbeitet hat, sondern später dann auch wirklich als Wissenschaftlerin, die sich einfach wirklich fortgebildet hat, wie die Finger elastisch benutzt werden und was genau einfach möglich ist. Ne? Also es hat sie einfach interessiert, nicht noch weit darüber hinaus zu gehen, über das Pianistische und Komponistische.
Ja, genau, also sie wollte unbedingt wissen, wie funktioniert das, wie sind die Zusammenhänge zwischen Gehirn und den Fingern, wie kann ich die Zuhörer noch besser erreichen, das heißt, wie kann ich besser üben, wie kann ich meine Stücke besser vorbereiten, und so hat sie sich mit einem Neurologen zusammengetan und mit dem wirklich zusammengearbeitet und viele, viele wissenschaftliche Projekte unternommen, um da mehr Klarheit zu finden.
Also ich fand es wahnsinnig spannend zu lesen. Ich empfehle das sehr, weil es ist eine sehr angenehm geschriebene Lektüre im Übrigen auch. Und ich muss sagen, also ich finde natürlich am besten die Kombination zu hören und dabei zu lesen, weil das ist tatsächlich das Spannende, und das verdanken wir auch Klaus-Jürgen Kamprad. Herr Kamprad, noch ein Wort vielleicht nochmal zu der Edition und der Chance einer Edition. Ich gehe immer davon aus, bei einer CD muss von vorne bis hinten stimmen, aber bei einer Edition, da ist ja auch wirklich die Voraussetzung anders. Da macht man idealerweise mit der ersten CD so ein bisschen Geschmack auf jemanden, den man noch nicht so kennt, und hinten raus kommen dann die großen Höhepunkte, oder wie sind Sie rangegangen?
Also wenn man sich vornimmt, eine Gesamtausgabe der Klavierwerke herauszugeben, dann ist man programmatisch schon mal relativ festgefahren. Das weiß nämlich alle, die vorhanden sind. Und insofern gibt einem das einen guten Faden, das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass man die ganze Bandbreite des Klavierschaffens zumindest zeigen kann. Und in dieser Bandbreite gibt es natürlich auch unterschiedliche Qualitäten, innerhalb auch Qualitäten in der Komposition, die wir einfach nachvollziehen können. Und Sie können da ruhig einfach mit co-moderieren.
Genau, und vor allem haben wir mit der CD 1 begonnen, weil wir einfach sanft anfangen wollten. Weil die CD 2 behandelt Dantes göttliche Komödie, und wir wollten doch ein wenig den Einstieg etwas legerer beginnen, bevor wir nicht gleich mit dem intellektuellen Hammer, mit ihrem größten Klavierwerk, quasi diesen 18 Stücken über die göttliche Komödie von Dante, die ich persönlich ganz großartig finde, wie natürlich alles von ihr. Aber das ist so ein bisschen der Wegweiser, wieso wir mit Jaël 1 angefangen haben, und zum Schluss natürlich dann der Höhepunkt mit den zwei Klavierkonzerten.
Genau, also das heißt, am besten, Sie hören von vorn bis hinten alles durch und lesen gegebenenfalls, weil wir könnten wirklich in der Tat noch Stunden weiterreden über Marie Jaël, die wirklich ein fantastisches Leben hatte, ein sehr, sehr spannendes Leben. Und ich danke ganz herzlich Cora Irsen fürs Hiersein, fürs Spielen, und Klaus-Jürgen Kamprad von der Verlagsgruppe Kamprad natürlich auch. Ich wünsche Ihnen noch weiter gute Unterhaltung, und möglicherweise haben wir Ihnen jetzt ein bisschen Geschmack gemacht mit Marie Jaël, dieser großen, angeblich Unbekannten aus dem Dunstkreis von Franz Liszt. Und Franz Liszt, die Verbindung ist natürlich, Sie hatten es schon angesprochen, das vielleicht noch so ganz zum Schluss, Cora. Ein Wort noch zu Franz Liszt und Marie Jaël, denn die waren nicht zusammen, sondern die waren wirklich wie Seelenverwandte.
Ja, das war eine freundschaftliche Beziehung, eine intellektuelle Beziehung, eine Seelenverwandtschaft, aber mit Sicherheit keine sexuelle Beziehung.
Und er hat sie sehr geschätzt, denn das vielleicht als letzten Satz. Er sagte über sie, über seine auch Schülerin und seine enge Vertraute Marie Jaël, die Hände einer Künstlerin und das Gehirn eines Philosophen.
Genau, und ich möchte mich auch für Ihr Interesse bedanken und dass Sie so zugehört haben. Dankeschön.
meine Liebe.
Ich denke schon.
Ja, aber sehr gerne.
Wir haben zwar heute nur leider nicht so einen schönen Aufhänger, den ich sonst immer habe, weil sonst haben wir immer nur gesprochen. Heute haben wir natürlich nur Musik gehabt. Das war das ganz Besondere dabei.
Also vielen Dank.
Aber ich habe im Prinzip was mitgebracht, was für den Gaumen und für die Ohren ist.
Oh, toll. Ja, danke schön.
Und Sie können das einfach entdecken.
Danke.
Und keine Klaviermusik.
Okay,
wollen Sie noch ganz schnell sagen, dass die CDs.
Die Leute mit, das denke ich, ist okay.
Ja, danke Ihnen.
Hallo, hallo.
Ja, toll.
Gut. Oh, wunderbar, Sie haben... Ich brauche das Klavier nicht, Sie können es draufstellen. Sehr gut. Super. Okay. Wunderschönen guten Samstag. Ich sehe schon, Sie sind hier eben unterwegs und Sie ruhen sich aus. Mal sehen, ob das noch so bleibt. Ich möchte ein Buch vorstellen. Ich heiße Barbara Rucher. Ich habe einen
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.